Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen jetzt zur Predigt. Und wir haben keine Zeit. Wenn man so alle 6 bis 8 Wochen hier vorne steht, dann hat man jedes Mal eine gehörige Portion Lampenfieber. Trockenen Mund, das Gefühl, kein Wort rauszubringen. Naja, fangen wir mal an. Okay, heute ist es relativ simpel. Es geht um das Evangelium als Ganzes. Und das werden wir in einer Geschichte verpacken. Und zwar das Evangelium Jesu, das hat den Anspruch, allen Menschen zu gelten, die auf dieser Welt leben. Meines Leben genau, zurzeit glaube ich, 8 Milliarden, stimmt das? So 8 Milliarden, ne? Frank hat sie gezählt. Und Jesus hat den Anspruch, dass sein Evangelium gilt für alle Menschen auf dieser Welt. Und das, obwohl Jesus vor 2000 Jahren gelebt hat, ein Jude war, in Jerusalem und Umgebung gelebt hat und dort gestorben, hingerichtet wurde und das ganze 2000 Jahre her ist, hat er trotzdem den Anspruch, sein Evangelium gilt für alle Menschen, die auf dieser Welt jemals gelebt haben, die heute leben. Alle 8 Milliarden müssen sich vor dem Evangelium eines Tages rechtfertigen, wenn sie es denn können. Nun, das Evangelium. Es fängt als erstes, wollen wir damit anfangen, mit einem Bild vom Leben in dieser Welt. Und das wollen wir vergleichen mit einem Fluss. Wir stellen uns vor, einen sehr, sehr breiten Fluss. Also wirklich sehr, sehr breit. Ich glaube, der Nil ist sehr breit. Also stell dir einen sehr, sehr breiten Fluss vor. Den wollen wir mal mit dem Leben vergleichen. In deiner Kindheit lebst du, sagen wir mal, am Ufer. So im ganz seichten Wasser darfst du da ein bisschen planschen. Deine Eltern passen tunlichst auf. Geh ja nicht zu weit rein. Und wehe, die sehen dich, dann holen sie dich sofort wieder zurück, weil der Fluss ist nicht ungefährlich. Und so lebst du in deiner Kindheit da am Rand des Flusses, kriegst eigentlich gar nicht so richtig mit, dass es diesen Fluss da überhaupt gibt. Und dann, wenn du so langsam Teenager wirst, dann fängst du so langsam an, was ist das eigentlich, dieser Fluss, und wo, und schaust ihn dir an und irgendwie zieht's dich langsam in diese Richtung, zu diesem Fluss hin. Und eines Tages passiert's, die Strömung nimmt dich mit. Und du siehst noch, wie dein Elternhaus, wie deine kleinen Geschwister, du siehst, wie sie so langsam verschwinden, wie sie immer kleiner werden. Und der Fluss zieht dich mit und dann bist du in der Strömung dieses Flusses. Und du merkst so, okay, also jetzt treibe ich da so vor mich hin und okay, aha, guckst dich so um, da sind andere und hey, hi, ja, ich... Aha, okay, du auch hier und lernst Leute kennen, redest mit ihnen und treibst da vor dich hin da in dem Fluss. Du siehst dann manche, die schwimmen ganz gezielt in eine Richtung und denkst dir, boah, wo will denn der hin? Und dann wird dir so bewusst, ja, manche haben ganz konkrete Ziele und die schwimmen dann dahin und wollen ihre Ziele erreichen. Du bist eher so der Willenlose. Ja. Du denkst so, keine Ahnung, ich lasse mich mal so treiben. Und schon relativ früh verstehst du so die Prinzipien von dem Fluss. Also, er geht immer in eine Richtung, du kannst unmöglich zurückschwimmen, die Strömung ist zu stark, ist unmöglich. Er geht immer in eine Richtung und du kannst durch Schwimmen, kannst du dein Leben beeinflussen zu einem gewissen Grad. Aber du hast auch Leute gesehen, die wollten irgendwo hinschwimmen, und die Strömung hat sie aber ganz woanders hingebracht. Und Leute finden sich an Orten wieder in einer Lebenssituation, die haben sie sich nie zu träumen gewagt. In irgendeiner Stadt, mit irgendeinem Leben, mit irgendeinem Partner, mit einem Beruf, den sie sich vorher nie so gedacht haben. Und du merkst so, okay, und er geht aber immer in diese Richtung. Und du so lang und du in dir drin ist so ein bisschen so die Frage, so Mann, wo fließt dieser Fluss eigentlich hin? Na gut, das beschäftigt dich noch nicht so stark. Du treibst da vor dich hin, kommst mit den Leuten ins Gespräch, merkst dann so, hey, mit denen bin ich jetzt eine ganze Weile zusammen, man schließt so Freundschaften und so. Und dann eines Abends so, das Wasser ist ganz sanft und ganz leicht ist die Strömung und ihr lasst euch einfach treiben, du und deine Freunde. Die Sonne geht unter, da hinten sind ein paar Vögel am Himmel und du denkst dir so, wow, ist das schön hier. Mann, kann das schön sein hier, wunderschön. Und dann entdeckst du mal weiter in der Flussmitte, da ist die Strömung stärker. Und da siehst du dann seht ihr da, ihr könnt es kaum glauben, da seht ihr Leute, die surfen auf dem Fluss. Und denkst dir, boah, ist das cool, würde ich das auch gerne machen. Und die surfen auf dem Fluss, das sind die Überflieger. Ja? Also die machen aus ihrem Leben die was sie wollen sozusagen. Ja? Die surfen auf diesem Fluss und denkst dir, boah, ist das cool, das würde ich auch gerne machen. Aber wie gesagt, du bist eher der Typ, der sich so ein bisschen treiben lässt in dem Fluss. Kaum denkst, machst du dir Gedanken so darüber, Mann, eigentlich, ja, es scheint ja ganz planbar zu sein, ist ja recht, machst du so Gedanken, oh, was will ich denn noch so machen? Macht der Fluss, macht so einen kleinen Knick und ehe du gucken kannst, findest du dich mitten in Stromschnellen und plötzlich ist eine starke Strömung da und du, boah, was ist jetzt los? Und du musst dir alle Mühe geben, um deinen Kopf über Wasser zu halten und du schwimmst um dein Leben, weil du Angst hast, unterzugehen und du siehst, wie links und rechts neben dir alte, schwache, die gehen unter und denen kann niemand helfen. Die gehen unter und ertrinken sozusagen. Und die Stromschnellen sind richtig stark. Du hast Angst um dein Leben. Und du siehst das in Felsen im Fluss. Und du denkst, boah, ich muss dir alle Mühe geben, um irgendwie an diesen Felsen vorbeizukommen. Und du siehst einen deiner Freunde, wie er auf so einen Felsen kracht und zerschellt und tot ist. Und wie gesagt, du hast Todesangst, willst nur irgendwie an diesen Felsen vorbeikommen. Gibst dir alle Mühe, musst alle Kraft anwenden und verlierst natürlich alles andere aus den Augen. Irgendwann sind die Stromschnellen vorbei und es wird wieder ruhig. Und du treibst da vor dich hin und denkst, boah, was war das denn? Boah, krass. Und du merkst, dein Bild von diesem Fluss ist nie mehr so wie vorher. Jetzt hast du Angst und merkst so, hey, das ist nicht sicher hier in diesem Fluss. Und wieder kommt die Frage hoch in dir. Mann, wo fließt der Fluss eigentlich hin? Und du fragst einen deiner, du triffst wieder einen deiner Freunde, der ist wieder in der Nähe von dir. Du fragst, hey, sag mal, weißt du eigentlich, wo dieser Fluss hinfließt? Der sagt, keine Ahnung. Weißt du, wo er herkommt? Keine Ahnung. Du redest mit anderen Leuten, die sagen alle das Gleiche. Nee, keine Ahnung, wo der hinfließt. Du weißt auch nicht, wo er herkommt. Eines Tages triffst du sogar einen von diesen Surfern. Und du denkst dir, boah, der muss es doch wissen. Hey, Surfer, wo fließt dieser Fluss hin? Kannst du es mir sagen? Der sagt, nee, ich weiß es nicht. Und dann sagt der aber auch, weißt du was, ist mir auch egal. Ist doch wurscht, wo er hinfließt. Hauptsache, du machst das Beste draus. Genieß dein Leben, surfe auf der Welle des Lebens und hab Spaß und erfreu dich deines Lebens. Was willst du denn machen? Ist doch egal, wo der Fluss hinfließt. Hauptsache, du machst das Beste draus und hast den Spaß. Und schon war er weg auf seinem Surfbrett. Aber das lässt dich nicht in Ruhe. Und du realisierst irgendwann, na klar, keiner dieser Menschen, die in diesem Fluss schwimmen, woher sollen sie es wissen? Sie konnten nie zurückschwimmen und wo er hinfließt, da war auch noch keiner. Von den Menschen kann es keiner wissen, wo der Fluss hinfließt und wo er herkommt. Und in dem Moment wird dir klar, nur Gott kann es wissen. Und du denkst an Gott und betest zu Gott und sagst, Gott, bitte, sag mir, wo dieser Fluss hinfließt und worum es hier überhaupt geht. Und tatsächlich erhört Jesus dein Gebet. Und was Jesus macht praktisch, er setzt dich einmal ans Ufer. Und du guckst dann auf diesen Fluss und betrachtest ihn und siehst ihn, wie er dahin fließt. Und du siehst, du weißt ganz genau, die Menschen, alten, schwachen, sterben irgendwann, gehen irgendwann unter und niemand kann das verhindern. Und du fragst Jesus, okay, und du guckst es dir an und dann siehst du auf der anderen Seite des Flusses, da siehst du Land. Das ist dir noch nie vorher aufgefallen. Als du im Fluss warst, hast du das nicht gesehen. Und du siehst ein Land auf der anderen Seite und du siehst, dort sind Menschen. Da siehst du Menschen und denkst, ach, komisch, echt, die leben ja außerhalb von dem Fluss. Wie ist denn das möglich überhaupt? Und du sagst zu Jesus, hey, da will ich auch hin, da will ich auch hin. Und Jesus sagt, ja, da kann ich dich hinbringen. Okay, okay, ja, ich will dahin. Was muss ich tun? Was soll ich tun? Wie komme ich dahin? Dann sagt Jesus, okay, pass auf. Du springst hier ins Wasser und tauchst bis zur anderen Seite und dann bist du dort. Und du denkst, was? Nee, der Fluss, der ist so breit. Da komme ich ja höchstens 10% weit, aber ich komme doch nie im Leben auf die andere Seite, wenn ich darüber tauchen will. Das geht nicht, das geht nicht. Jesus sagt zu dir, vertrau mir. Und du denkst dir, und dann geht er weg. Und dann denkst du dir, was mache ich jetzt? Dann überlegst du ein bisschen und denkst so, das geht nicht, das kann nicht sein, das kann nicht funktionieren. Und du überlegst, mein Gott, so schlecht war das Leben im Fluss doch gar nicht, vielleicht wird es ja doch ganz gut irgendwie. Und du sagst, nein, ich weiß doch, ich habe doch gesehen, wo er hinführt. Genau, Jesus hat dir nämlich die Antwort gegeben. Er hat dir gesagt, was in Matthäus 7, 13 steht, denn breit ist die Pforte und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und Jesus hat dir gezeigt, dieser Fluss, der fließt ins Verderben, in den ewigen Tod. Dir wird klar, da will ich ja nicht hin, da will ich ja nicht bleiben. Jetzt, wo ich das weiß, unmöglich. Okay, du sagst ja, okay, ich glaube Jesus, ich vertraue ihm. Wenn er das sagt, ich probiere es einfach, ich mache es einfach. Okay, du springst ins Wasser, tauchst, machst ein paar Züge und bist auf der anderen Seite. Ehe du dich versiehst, bist du an Land auf der anderen Seite. Okay, und das ist, was Jesus sagt, was die Bibel sagt in 1. Petrus 3, sagt es nämlich, damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. So wie es schier unmöglich war, dass die damals mit der Arche die Sintflut überlebt haben. Aber im Glauben, im Vertrauen hat Noah die Arche gebaut und das ist ein Vorbild der Taufe und das war ein Gleichnis zur Taufe. Im Vertrauen auf Jesus hinein und er wird dich auferwecken. Und dann stehst du auf der anderen Seite, bist nicht mehr im Fluss. Denkst dir, boah, ich habe das erste Mal festen Boden unter den Füßen. Boah, du fühlst dich super. Ja? Denkst dir, wow. Ein neues Leben hat begonnen. Ich muss nicht mehr in diesem Fluss leben. Und du siehst die anderen Menschen. Es sind die anderen Menschen da. Und die machen für dich eine kleine Willkommensfeier. Und begrüßen dich. Und freuen sich mit dir. Und die sind auf die gleiche Art und Weise auf diese andere Seite rübergekommen. Okay, und diese Menschen dort. Ah ja, ich habe vergessen, die Predigt lautet das Dorf. Ja, die Predigt lautet das Dorf. So, und dann bist dort angekommen und fragst dich dann, okay, wie geht's jetzt weiter? Und dann merkst du so, okay, die Menschen, die leben hier in so einem Art Dorf. Und für dich ist ja alles neu und du guckst dich um in dem Dorf. Und das Dorf hat eine Dorfstraße. Ne? Ich weiß nicht, also ich bin in einem größeren Dorf aufgewachsen, aber es gibt in Deutschland sehr kleine Dörfer. Ja? Die haben dann so eine Straße und da stehen links und rechts ein paar Häuser dran. Also wir nehmen mal an, das ist so ein kleines Dorf und es hat eine Straße, die ist so breit vom Klavier, vom Flügel bis zum Beamer. Ja? So, und der junge Christ, der läuft, der guckt sich das Dorf so an und beobachtet die Leute und kriegt so ein bisschen mit, wie das Leben so läuft in dem Dorf. Und macht halt so seine Beobachtung, macht seine Gedanken und er fragt sich halt auch so, okay, wie geht's jetzt weiter? Und das ist eine erste Sache, die ihm auffällt, ist, wenn ihn jemand sieht von den Leuten, die ihn aus dem Dorf und die wissen, dass er vor kurzem getauft wurde, dass er angekommen ist, die Begrüßung läuft immer ungefähr relativ gleich. Hey Bruder, toll dich zu sehen, toll, dass du jetzt bei uns bist. Und er so, oh, okay, ja. Und er geht weiter und guckt sich das Dorf so an. Und irgendwann hat er so das Gefühl, als ob so, irgendwas fehlt hier, hat er das Gefühl. Und dann macht er sich Gedanken und denkt, warum leben die Menschen eigentlich hier in einem Dorf? Ich dachte, in der Apostelgeschichte, da wird doch das Leben der Nachfolge wird als der Weg bezeichnet. Da ist die ganze Zeit die Rede von dem Weg. Ich dachte, hier wäre man auf dem Weg irgendwo hin und wir wären auf einer Reise. Warum leben die eigentlich hier in einem Dorf? Das wirkt irgendwie so statisch und so passiv. Ich habe so das Gefühl, als ob sie irgendwie hier auf etwas warten. Dass sie darauf warten, dass ihnen jemand sagt, was sie tun sollen als nächstes. Weil ich dachte, der Weg ist so dynamisch und wie gesagt, er wundert sich ein bisschen, warum leben die eigentlich hier alle in einem Dorf. Dann sieht er so die Dorfbewohner im Alltag, er beobachtet sie und er sieht ihre Gesichter und er hat so das Gefühl, Mann, also wenn ich die so sehe so im Alltag, da haben die haben ganz schön gezeichnete Gesichter, sind teilweise ganz schön, die sehen so beladen aus. Und als ob sie auch Schmerzen haben und das Leben als hart empfinden. Und er fragt sich so komisch. Also er fragt sich halt so, also es wirkt irgendwie, ich dachte, wir sind erlöst hier, wir sind befreit. Das wirkt irgendwie gar nicht so erlöst und befreit. Und er hat so das Gefühl, so, die Dorfbewohner, die wissen, dass sie Freude haben sollten und Freude haben könnten. Aber so etwas unterhalb der Oberfläche in ihrem Herzen hat das Gefühl, als ob da eine Menge Enttäuschung ist, Schmerzen, Leiden und ein Leiden unter harter Arbeit. Und er denkt sich so, komisch, irgendwie komisch. Aber er weiß auch nicht, er weiß immer noch nicht, ist das jetzt das... Was ihm fehlt. Er hat so das Gefühl, wenn er mit den Leuten redet, so ihre Hoffnung ist vor allem, irgendwann ist es vorbei hier und hoffentlich trifft mich bis dahin kein allzu großes Leid. Und wenn doch, ist es hoffentlich bald schnell vorbei. Das hat er so das Gefühl, das ist ihre Hoffnung vor allem. Und er denkt so, aber mein Gott, die Leiden der Welt, die sind doch anders als Leiden um Christi willen. Leiden um Christi willen, da wohnt doch eine Freude im Leiden Christi, wohnt eine Freude. Und wenn man die Leiden überstanden hat, dann hat man keine Reue. Im Gegenteil, man guckt zurück und sagt, ja, dadurch bin ich Gott näher gekommen. Dadurch hat Gott mein Herz verändert und mein Glaube, meine Beziehung mit Gott ist gewachsen. Das ist viel mehr als nur, dass ein bestimmtes Leid irgendwann vorbei ist. Und dann hört er sie, manchmal sagen sie so Sachen wie, hört er öfter diesen Satz, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und er fragt sich so, was soll denn das bedeuten, wir leben in einer gefallenen Welt? Das klingt ja so, als ob Gott jetzt irgendwie auch so die Kontrolle in dem Chaos irgendwie verloren hat. Oder als ob die Welt nach irgendwelchen Programmen oder Prinzipien jetzt abläuft, in die Gott jetzt auch nicht mehr eingreifen kann oder will. Was soll das denn bedeuten, wir leben in einer gefallenen Welt? Gott ist doch der Allmächtige. Gott ist doch der Allerhöchste. Er hat das Universum erschaffen. Jesus sagt doch selber, nicht ein Spatz fällt vom Himmel ohne euren Vater. Gott hat einmal die Sonne angehalten für einen ganzen Tag, als Josua ihn drum gebeten hat. Und jetzt bitte nicht lachen, er hat auch gesagt, eure Haare sind auf dem Haupt gezählt. Also Gott hat jedes Molekül unter Kontrolle auf dieser Welt. Was soll denn das bedeuten? Ist denn nicht jeder Krieg, jede Naturkatastrophe, jeder Unfall, jede Krankheit, jeder Tod von Menschen, ob sie nun jung sind oder alt, ist das nicht bei Gott beschlossen? Und er denkt weiter nach. Und er geht noch seine Wege. Und dann wird ihm bewusst, dann glaubt er, denkt er so, dann hat er einen Gedanken und denkt so, das könnte es sein. Er denkt eigentlich, wo ist eigentlich Jesus? Ich habe das Gefühl, als ob Jesus gar nicht hier sei. Kann das sein? Und er spricht deinen Bruder an, hey Bruder, sag mal, ich habe das Gefühl, als ob Jesus gar nicht hier sei. Kann das sein? Der Bruder antwortet ihm, Matthäus 18, Vers 20, da steht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Okay, der junge Christ hört das und denkt nach, ja, das stimmt. Das hat Jesus gesagt, das stimmt, ja. Und dann denkt er aber so, aber würde sich das nicht anders anfühlen, wenn der Herr über Leben und über Tod, wenn der Herr über das Universum, dem alle Mächte untertan sind, der den Tod und die Sünde überwunden hat, würde sich das nicht anders anfühlen, wenn er hier mitten unter uns wäre? wäre nicht eine viel tiefere Freude und ein tiefer Frieden und eine lebendige Hoffnung, die immer zu spüren ist, wenn Jesus mitten unter uns wäre, fragt er sich. Naja, und während er so weiter grübelt und im Dorf rumläuft, dann fällt ihm irgendwann auf, dass hinter dem Dorf etwas mit etwas Abstand ist ein Gebirge. Und er denkt, boah, das habe ich ja noch nie gesehen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und er geht hin zu dem Gebirge und steht dann am Fuß eines Berges und dann sieht er dort, dass am Fuß des Berges ein Weg beginnt. Und zwar ein sehr schmaler Weg. Der beginnt da an dem Fuß des Berges und er sieht, man kann so sehen, er geht so den Berg hoch, durch die Bäume, durch den Wald, der ist auch ziemlich steinig. Und dann sieht man so, dass er scheinbar eine Abbiegung hat. Und man sieht auch, dass er später ganz schön steil wird. Aber irgendwann kann man von unten nicht mehr sehen, wo der Weg hingeht. Und in dem Moment, wo er diesen Weg sieht, hat er sowas wie eine Erleuchtung. Und als ob Jesus zu ihm spricht, das ist der Weg, den sollst du gehen. Und er denkt, ja, natürlich, das macht Sinn. Das ist der schmale Weg, von dem Jesus redet in Matthäus 7, Vers 14. Denn der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und nur wenige sind's, die ihn finden. Natürlich, das macht Sinn. Dieser schmale Weg, der irgendwo hinführt ins Ungewisse. Und man es nicht sehen kann und nicht weiß. Und es ein Risiko ist und es scheinbar auch gefährlich ist, den Weg zu gehen. Und er rennt ins Dorf zurück und spricht einem Bruder an dem Dorf. Hey Bruder, weißt du was? Ich habe da hinten einen Weg entdeckt am Berg, der den Berg hinaufführt. Ich glaube, das ist der Weg zur Herrlichkeit. Und der Bruder antwortet ihm, ja, wir kennen den Weg, wir kennen den Weg. Ja, den sind viele von uns sind den gegangen. Die meisten kamen wieder zurück. Manche kamen nicht mehr zurück, aber die meisten kamen zurück. Manche von denen, die zurückgekommen sind, die sind sogar wieder in den Fluss gegangen. Die sind wieder in den Fluss gegangen und schwimmen und treiben jetzt wieder in dem Fluss. Aber weißt du was? Der ist ganz schön steil, der Weg später. Der wird ganz schön steil und da sind auch schon einige abgestürzt an dem Weg. Und dann habe ich von Leuten gehört, es gibt Gabelungen. Vorher willst du wissen, wo du hingehen sollst. Links oder rechts? Nachher verläufst du dich. Nachher landest du irgendwo im Gebirge und die wilden Tiere zerreißen dich. Nee, der ist sehr gefährlich und riskant, der Weg. Der ist zu schwer, zu anstrengend. Wir haben uns gesagt, das kann nicht Gottes Wille sein, dass wir diesen Weg gehen. Und hast du denn die Herrlichkeit gesehen? Du sagst, der Weg führt zur Herrlichkeit. Hast du denn die Herrlichkeit gesehen? Der Bruder hört das, der junge Christ hört das und denkt, naja, hat er auch nicht Unrecht, ne? Und dann denkt er sich, aber Moment, aber die Bibel sagt doch, 2. Korinther 5, Vers 7, wir sollen im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Ja, natürlich, diese steilen Stellen, die kann ich nur im Glauben überwinden. Nicht in meiner eigenen Kraft. Nicht, wenn ich auf die Hindernisse schaue, wie steil das ist. Dann kann ich das nie überwinden. Wir sollen doch im Glauben wandeln und nicht im Schauen. An den Gabelungen steht nicht in Jesaja, dass Gott uns hinter uns steht und sagt, das ist der Weg, den geht. Natürlich muss ich darauf vertrauen, dass Jesus mir sagt, wo der Weg hinführt. Und er redet weiter mit dem Bruder und der Bruder sagt, wir wissen, hier sind wir in Sicherheit. Hier sind unsere Sünden vergeben. Weißt du noch, als du hier an Land gekommen bist, auf diese Seite, da hat dir doch Jesus auch offenbart, dir sind deine Sünden vergeben. Und der junge Bruder, junge Christ sagt, ja, stimmt, genau. Und deswegen, wir sind uns sicher, wir bleiben hier, hier sind wir in Sicherheit. Wir wissen, hier sind unsere Sünden vergeben. Und wir haben ja auch viele Aufgaben hier. Wir begrüßen die Neuen, die hier ankommen. Wir helfen ihnen, hier im Leben zurechtzukommen. Und wir können einander ermutigen hier, wenn wir hier im Dorf leben. Und wenn einen mal ein schweres Los trifft, dann gehen wir hin zu ihm und trösten ihn. Indem wir ihm ganz, ganz oft sagen, dass Gott ihn ganz, ganz lieb hat. Und irgendwann geht's dann auch wieder besser mit dem Bruder oder der Schwester. Außerdem sind manche, die sind schon 30, 40, 50 Jahre hier, die sind hier geblieben und die sagen, es ist richtig, hier zu sein. Und was du auch noch wissen musst, das kannst du noch nicht wissen, du bist noch zu neu hier, es gibt auch noch andere Dörfer wie unseres. Und da gibt es ein großes, großes Dorf. Und wenn die im großen Dorf sagen, wir sollen den Weg gehen, dann würden wir den Weg gehen. Nun, der junge Christ hört sich das alles an. Und er denkt nach und er grübelt. Und er geht nochmal zu dem Weg. Er geht nochmal zu dem Weg hin. Und er schaut auf den Weg und denkt sich, und er hofft, dass er nochmal diese Erleuchtung hat. Weil er ist sich nicht mehr ganz sicher. Was der Bruder gesagt hat, macht ja durchaus Sinn. Und er ist sich nicht mehr ganz sicher und er guckt auf den Weg und er hofft, dass er nochmal die Erleuchtung hat, dass Jesus ihm sagt, das ist der Weg. Aber er bekommt keine Erleuchtung. Und er denkt, ja, aber Jesus hat es mir doch gesagt, ich soll diesen Weg gehen. An der Stelle endet die Geschichte. Du kannst dir selber überlegen, wie geht die Geschichte wohl weiter? Was wird der junge Christ machen? Wird er trotzdem den Weg gehen oder wird er im Dorf leben? Am Ende, das Evangelium bedeutet, den Fluss zu überwinden, den Fluss des Lebens, der leider nur ins Verderben führt. Aus dem kommt kein Mensch raus. Kein Mensch kommt woanders hin als ins Verderben, der in diesem Fluss bleibt. Dir bleibt natürlich die Wahl. Du kannst natürlich sagen, ach, das Einzige, was dir bleibt, ist, ach, ich mache mein Bestes draus. Hoffentlich wird mein Leben ganz gut im Fluss und ich will einfach nicht drüber nachdenken, was am Ende kommt. Ich will einfach hier das Beste. Außerdem, das machen ja so viele andere. Das machen ja die allermeisten. Das kann doch nicht falsch sein, wenn es die allermeisten machen. Jesus kann dich da rausholen. Nur Jesus kann dich da rausholen und kann dir ein neues Leben geben. Ein ganz anderes Leben auf festem Boden. Und ein Weg, er kann dir ein Leben geben, das zur Herrlichkeit führt. Und das letztendlich ins ewige Leben mündet. Aber es ist ein Weg, im Glauben. Es ist nur durch einen Wandel im Glauben möglich. Und es ist ein Weg, den wir aus eigener Kraft gar nicht gehen können, der zu schwer für uns ist, der in gewisser Weise ins Ungewisse führt, der anstrengend ist und der auch eine gewisse Gefahr sozusagen birgt. Jedenfalls fühlt sich so an. Aber wenn wir im Glauben wandeln, verspricht Jesus, dann werden wir den Weg gehen und werden an der Herrlichkeit ankommen. Wir dürfen nicht stehen bleiben nach der Taufe. Die Taufe ist nicht das Ziel, die Taufe ist der Anfang eines Lebens mit Jesus, der Anfang eines Lebens der Nachfolge. Frag dich selber, wo lebst du gerade? Lebst du noch im Fluss? Bist du noch im Fluss? Lässt dich treiben? Hast vielleicht gerade Stromschnellen in deinem Leben oder sind sie gerade vorbei? Fragst du dich, wo dieser Fluss hinführt? Dann frag Jesus, er soll dir offenbaren, was mit diesem Fluss ist. Und er wird es dir offenbaren. Lebst du im Dorf oder gehst du auf dem Weg? Ich bin überzeugt, Jesus möchte, dass wir auf dem Weg gehen und im Glauben wandeln. Amen. Und jetzt beten wir noch für das Abendmahl. Ja, lieber himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir wollen dich loben und preisen. Ja, wir wollen dir danken, Gott. Wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns eines Tages die Wahrheit offenbart hast, nachdem wir dich gefragt haben, dass du uns die Wahrheit offenbart hast, dass wir nicht mehr in diesem Leben, das es nur ins Verderben führt, dass wir darin nicht mehr weiterleben müssen. Danke, dass du uns aus dem Fluss rausgeholt hast, die wir getauft wurden. Danke, dass du uns rausgeholt hast aus diesem Fluss und uns die Wahrheit offenbart hast und uns gesagt hast, ja, du möchtest, dass wir an deiner Herrlichkeit teilhaben. Und das hat dich dein Leben gekostet auf dieser Erde. Dafür bist du am Kreuz gestorben sogar, denn sonst hätten wir gar keine andere Wahl. Wir müssten für immer und ewig in diesem Fluss bleiben und würden mit ihm untergehen. Und danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und unsere Sünden ans Kreuz hinaufgetragen hast, so dass wir aus diesem Fluss heraus können, Gott. Aber bitte, öffne uns wirklich die Augen, öffne die Augen unseres Herzens, dass wir erkennen, dass es eine teure Gnade ist, die du uns da gegeben hast. Eine teure Gnade, die unser Leben verwandeln soll und die uns darin antreiben soll, ein Leben im Glauben zu führen, ein Leben in der Nachfolge Jesu, das uns Jesus immer ähnlicher macht. Und das ist die größte Freude und das führt zur Freude und zum Frieden und zur Kraft. Gott, bitte lass uns von ganzem Herzen Jesus dafür danken, aber auch eben seine teure Gnade zu Herzen nehmen, indem wir ihm beim Abendmahl an ihn denken und darüber nachdenken, wie wertvoll es ihm war, uns da rauszuholen. In Jesu Namen beten wir. Amen.